begrüße Sie zur 126. Sendung des Rechtsstaats. Mein Name ist Tobias Gall, ich bin Rechtsanwalt in Berlin und freue mich, Sie heute durch eine Sendung führen zu dürfen, die doch recht grundlegende, zumeist verfassungsrechtlich fundierte Themen zum Gegenstand hat, die auch und insbesondere die Frage betrifft, was sind denn nun die einzelnen Entwicklungen, die die Krise des Rechtsstaats ausmachen? Bei dem geplanten, noch im Gesetzgebungsprozess hängenden Tariftreuegesetz handelt es sich um ein wirtschaftspolitisches Ungetüm, von dem man schon jetzt sagen kann, dass es für die Wirtschaft und die gesamtgesellschaftliche Entwicklung sicher keine Vorteile, sondern nur Gefährdungen und Nachteile mit sich bringen wird. Über die verfassungsrechtliche Problematik dieses Gesetzes darf ich mit Professor Dr. Rupert Scholz sprechen. Nicht nur eine skandalöse Disziplinarmaßnahme der Hochschule des Bundes bzw. des Bundesnachrichtendienstes gegen Professor Martin Wagener ist Gegenstand einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom Oktober 2025, die seit Dezember in der begründeten Urteilsfassung vorliegt. Es geht vor allem um ganz fundamentale Probleme im Verhältnis von Beamtenrecht zur Wissenschaftsfreiheit und insbesondere auch der Forschungsfreiheit. Darüber spreche ich mit Dr. Ulrich Vosgerau, der ein intimer Kenner des Falles ist. Zum einen über ein eher zweifelhaftes Problem des Rechtsstaats, nämlich der sogenannten Weisungsgebundenheit der Staatsanwälte, zum anderen aber auch über die damit im Zusammenhang stehenden wirklichen Zweifelhaftigkeiten spreche ich mit meinem Rechtsstaatskollegen und Professor für Grundlagenprobleme des Rechts, Professor Dr. Thomas Michael Seibert. Das sogenannte Tariftreuegesetz ist erst in erster Lesung durch das Plenum des Deutschen Bundestages gegangen und es haben Sachverständigenanhörungen auch schon stattgefunden. Eigentlich sollten zweite und dritte Lesung schon 2025 erfolgen, aber der Diskussionsbedarf scheint höher als von den Koalitionspartnern einst erwartet. Nach dem Entwurf muss bei Aufträgen des Bundes ab derzeit 50.000 Euro ein Tariftreueversprechen von Anbietern abgegeben werden, das während der Vertragsdauer ein Referenztarifvertrag eingehalten wird, der durch Rechtsverordnung auf Antrag einer Gewerkschaft oder eines Arbeitgeberverbandes durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt wird. Da das Tariftreuegesetz wohl weniger ein rechtspolitisches Ziel verfolgt als ein sozialpolitisches, vielleicht auch nur ein symbolisches, ist es in vielfältiger Weise umstritten. Im Rechtsstaat wollen wir uns weniger mit politischen Einzelfragen befassen als mit grundlegenden Rechtsfragen und vielleicht auch rechtspolitischen Grundsatzfragen. Und wenn es um das ganz Grundlegende geht, ist man in Deutschland gut beraten, mit Professor Dr. Rupert Scholz zu sprechen, der die Venia Legendi nicht nur für das Staats- und Verwaltungsrecht, sondern auch das Arbeits- und Wirtschaftsrecht erhalten hat. Wenn man dann noch bedenkt, dass der Titel seiner Habilitationsschrift die Koalitionsfreiheit als Verfassungsproblem lautet, stellt sich die Frage, wen man überhaupt anderes fragen sollte. Verehrter Herr Professor, vielen Dank, dass Sie uns wieder für Auskünfte zur Verfügung stehen.
Sehr gerne.
Bevor wir das Problem des Tariftreuegesetzes oder die einzelnen Probleme des Tariftreuegesetzes ansprechen, darf ich Sie vielleicht bitten, die Inhalte, die Ziele oder den Schutzzweck des Artikels 9 Absatz 3 des Grundgesetzes diesbezüglich, also mit Bezug zum Tariftreuegesetz, mal zu umreißen, also das Grundlegende vorzuziehen.
Vorweg möchte ich darauf hinweisen, dass Tariftreuegesetze auf Landesebene schon verschiedentlich erlassen worden sind. Jetzt geht es um ein Bundesgesetz. Aber schon diese Landesgesetze zeigen, und so will ich zunächst eine faktische Bemerkung machen, haben sich sämtlich nicht bewährt. Sie haben nur mehr Bürokratie geschaffen und sie haben das Ziel, möglichst viel Tarifverträge zu erreichen im Bereich unserer Wirtschaft, in aller Regel nicht erreicht. Schon dieser Irrglaube, den diese Landesgesetze begangen haben, der sollte eigentlich dem Bundesgesetzgeber sehr deutlich machen, dass auch sein Gesetz vermutlich wesentlich scheitern wird, scheitert jedenfalls mit der Zielsetzung. Diese Zielsetzung heißt mehr Tarifverträge. Tarifverträge basieren auf der Tarifautonomie, das heißt auf dem Recht von Arbeitgebern einerseits und Gewerkschaften andererseits, bestimmte kollektivrechtliche Vereinbarungen über die Löhne und Arbeitsbedingungen zu treffen. Das hat sich sehr bewährt über all die Jahrzehnte, hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir in unserem Arbeitsleben eine funktionierende soziale Marktwirtschaft erreicht haben. Aber das Entscheidende ist, es ist ein Freiheitsrecht. Und es basiert auf dem Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz, der die Koalitionsfreiheit garantiert. Zur Koalitionsfreiheit gehört wesentlich und maßgebend die Tarifautonomie. Und so steht auch die Tarifautonomie unter verfassungsrechtlichem Garantierecht. Aber, das muss man jetzt beachten, dem Staat steht nicht etwa das Recht zu, die Sozialpartner, also Gewerkschaften und Arbeitgeber, zu zwingen, Tarifverträge zu erlassen. Das würde gegen die sogenannte negative Koalitionsfreiheit verstoßen. Die Koalitionsfreiheit, ein Freiheitsrecht, kennt auf der einen Seite das, was man die positive Koalitionsfreiheit nennt, so also auch das Recht, Tarifverträge zu schließen. Aber korrespondierend gilt die negative Koalitionsfreiheit, das heißt auch das Recht, nicht Tarifverträge zu schließen. Das liegt in jedem Freiheitsrecht von vornherein so einbeschlossen. Aber eben diese negative Koalitionsfreiheit, die ist man dabei zu verdrängen und dahin zu kommen, dass der Staat faktisch Einfluss nimmt, schon deshalb und schon in der Form, wie von Ihnen eben geschildert, indem man sogar sogenannte Referenzregeln vermittelt über eine Verordnung des Bundesarbeitsministeriums zu den Maßstäben erheben will, zu denen die entsprechenden Unternehmen gezwungen werden sollen. Das versucht man indirekt zu machen, indem man sagt, dass die betreffenden Unternehmen, die dem nicht Folge leisten, dass die keine öffentlichen Aufträge kriegen. Da zeigt sich schon das erste verfassungsrechtliche Problem. Öffentliche Aufträge werden vergeben nach dem Gleichheitssatz, nach dem Wettbewerbsprinzip. Das heißt, der öffentliche Auftrag, etwa für den Bau einer Straße, einer Brücke oder Ähnlichem, der muss an denjenigen Unternehmer vergeben werden, der das wirtschaftliche und auch finanziell günstigste Angebot vergibt. Er kann nicht vergeben werden mit der Maßgabe, dass er auch einen Tarifvertrag hat, das betreffende Unternehmen. Schon da bricht der Gleichheitssatz ins Spiel, der von diesem Gesetz jetzt und auch von den von mir eben zitierten Landesgesetzen missachtet worden ist. Aber vor allem geht es um die negative Koalitionsfreiheit. Wenn ein Unternehmen keinen Tarifvertrag schließen will, aus welchen Gründen auch immer, dann darf dieses Unternehmen nicht gezwungen werden, indirekt einen Tarifvertrag einzugehen. Es darf auch nicht bestraft werden, gleichsam bestraft werden, indem man dieses Unternehmen von öffentlichen Aufträgen ausschließt. Das verletzt die negative Koalitionsfreiheit.
Nun könnte man überspitzt sagen, die negative Koalitionsfreiheit ist doch ohnehin längst unter die Rede gekommen. Das Instrument der Allgemeinverbindlicherklärung, zumal wenn man die Machenschaft um das Sozialkassensicherungsgesetz zur Kenntnis nimmt, oder auch das Tarifeinheitsgesetz, das eigentlich darauf gerichtet ist, den Gewerkschaftspluralismus im Betrieb zu bekämpfen. Oder ist das Tariftreuegesetz vielleicht dennoch der Eimer, sage ich mal, der das Fass jetzt zum Überlaufen bringt?
Ja, so würde ich es sagen. Sie haben völlig recht mit der Allgemeinverbindlicherklärung. Das ist auch ein altes, bewährtes Institut, wonach unter bestimmten wirtschaftlichen Voraussetzungen Tarifverträge eben für allgemeinverbindlich, also für alle Unternehmen, für verbindlich erklärt werden können. Aber das setzt voraus, dass der entsprechende Ausschuss, arbeitsrechtlicher Ausschuss, der paritätisch besetzt ist, mit Vertretern der Gewerkschaften und der Arbeitgeber, dass der eine solche allgemeinverbindliche Erklärung empfiehlt. Also wiederum das Koalitionsrecht dominiert. Der Staat kann zum Beispiel nicht willkürlich hergehen und bestimmte Tarifverträge einfach für allgemeinverbindlich erklären. Das ist ein Eingriff dann nicht nur in die negative, sondern sogar ein Eingriff in die positive Koalitionsfreiheit. Aber Sie haben auch recht, die Tendenz bei uns in unserem Arbeitsrecht geht zunehmend mehr dorthin und wesentlich auch unter gewerkschaftlichem Druck. Das muss man sehr klar sehen. Und die entsprechenden Sympathien bei der SPD vor allem sind offenkundig. dahin die Freiheit, die Koalitionsfreiheit im Bereich des Tarifrechts immer weiter zugunsten staatlicher Bevormundung zurückzudrängen. Das ist leider eine allgemeine Tendenz. Ich nehme nur ein Beispiel auch. Die Mindestlöhne. Der Staat setzt ja Mindestlöhne fest. Das sind bestimmte Standards, die eingehalten werden müssen. Aber auch hier gilt eigentlich zunächst der Vorbehalt, dass über den genannten Arbeitsrechtsausschuss Gewerkschaft und Arbeitgeber gemeinsam eine entsprechende Empfehlung aussprechen müssen. Das ist wiederum mit dem Koalitionsrecht vereinbar, liegt durch voll auf der Linie der Koalitionsfreiheit im Sinne unseres Grundgesetzes. Aber auch hier beginnt man zunehmend mehr, dieses Freiheitsrecht zurückzudrängen zugunsten eines staatlichen Diktats. Und das alles ist nicht nur für unsere Wirtschaftsordnung, für die soziale Marktwirtschaft außerordentlich schädlich und gefährlich, sondern das ist auch verfassungswidrig.
Die Bundesregierung bzw. zumindest der Koalitionsvertrag bezeichnen als den Zweck des Gesetzes die Stärkung der Tarifbindung. Ist das überhaupt ein legitimer Gesetzeszweck im Sinne der, ich sage ja mal, vierstufigen Verhältnismäßigkeitsprüfung angesichts des Umstandes, dass das Grundgesetz doch gerade die Tarifautonomie, also die Befugnis der Koalition, Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen eigenverantwortlich ohne staatliche Einflussnahme durch Tarifvertrag zu regeln oder Tarifverträge zu regeln, als wesensnotwendigen Kerngehalt schützt?
Sie haben völlig recht. Genau das ist die entscheidende Grundlage verfassungsrechtlicher Art, wurzelnd im Recht der Koalitionsfreiheit. Der Staat kann seine Interesse ausdrücken, er möchte mehr Tarifbindung haben. Das ist eine politische Meinung. Aber diese politische Meinung, die darf er nicht zum politischen Programm mit Zwangsmitteln machen. Und indirekte und direkte Zwangsmittel sind ausgeschlossen nach Artikel 9 Grundgesetz. Und das Tariftreuegesetz ist ein sozusagen indirekter Zwang, der auf die Unternehmen hier ausgeübt wird. Und das ist mit Artikel 9, vor allem mit dem Recht der negativen Koalitionsfreiheit, absolut unvereinbar.
Denn es führt ja auch zu einer Vereinheitlichung von Tarifbedingungen. Also wenn ich es richtig verstehe, ist die positive Koalitionsfreiheit ja eben auch das Recht, die eigenen Belange mit einer Gewerkschaft in einen Tarifvertrag, zum Beispiel einem Haustarifvertrag, individueller und vielschichtiger zu berücksichtigen. Solche Haustarifverträge fliegen dann raus, wenn sie naturgemäß nicht zum Referenztarifvertrag erklärt werden.
Das ist leider richtig. Die Tarifautonomie ist, wie ich ja ausgeführt habe, Ausdruck der sozialen Marktwirtschaft. Das heißt, es sollen die gegensätzlichen sozialen und wirtschaftlichen Interessen von Arbeitgebern einerseits, Unternehmen also, und auf der anderen Seite Gewerkschaften und Arbeitnehmern andererseits ausgeglichen werden. In dem Sinne hat zum Beispiel ein Tarifvertrag üblicherweise, wenn er eben freiheitlich zustande gekommen ist, auch die Vermutung der Richtigkeit, der Angemessenheit für sich. Und das ist richtig, weil er eben auf einem entsprechenden Interessenausgleich beruht. Aber dieser Interessenausgleich muss autonom. Der muss in freiheitlicher und sozialer Eigenverantwortung der beiden sozialen Seiten, also Unternehmen einerseits, Gewerkschaften andererseits, ausgehandelt werden. Es ist nicht der Staat, der darüber entscheidet und entscheiden darf, sondern es sind die Koalitionen, das heißt Gewerkschaften und Arbeitgeber. Sie entscheiden und ihr Entscheidungsrecht, ihr Entscheidungsvorrecht, möchte ich formulieren, muss gewahrt werden, wenn Gesetze, egal welcher Art, verfassungsmäßig sein wollen. Dieses Tariftreuegesetz, das man jetzt in Gang setzen will, ist in seinem Inhalt wie auch in den Formulierungen nicht verfassungsmäßig. Das muss ich sehr deutlich zum Ausdruck bringen.
Als ein weiterer politischer Zweck wird häufig zumindest der Kampf gegen Lohndumping genannt. Es gibt ja schon eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Vergabegesetz aus dem Jahr 2006. Dort ist das gewissermaßen als legitimer Zweck durchaus ins Feld geführt worden. Haben Sie den Eindruck, es gäbe im Bereich der Auftragsvergabe durch den Bund überhaupt Anzeichen für ein staatlich zu bekämpfendes Lohndumping? Und ist es durch die, wie ich finde, gerade im Zeitalter der Massenmigration äußerst fragwürdige Mindestlohngesetzgebung nicht schon getan, was der Staat allenfalls darf, also gewissermaßen eine Lohnentwicklung anzustoßen oder Untergrenzen zu errichten.
Richtig. Lohndumping ist niemals legitim, das ist völlig klar. Aber Lohndumping bekämpft man nicht über ein Tariftreuegesetz. Von vornherein sind das zwei verschiedene Güter, möchte ich mal sagen, die nicht auch zueinander passen. Andernfalls müsste man gleichsam den Beweis antreten, dass Unternehmen, die keine Tarifverträge haben und auch keine Tarifverträge abschließen wollen, die also von ihrer negativen Koalitionsfreiheit, ihrer negativen Tarifautonomiefreiheit Gebrauch machen wollen, Lohndumping betreiben. Aber das muss man dann erstmal nachweisen. Und das kann man nicht sozusagen in den Raum stellen, der meint, das sei so. Das ist eine falsche Behauptung, das ist eine Irreführung der Öffentlichkeit und es ist vor allem eine Irreführung in den Bereichen, in denen unsere soziale Marktwirtschaft eigentlich funktionieren soll und viel besser funktionieren könnte, wenn man bei der wirklichen Tariffreiheit mit positiver wie negativer Koalitionsfreiheit bleibt.
Zum Schluss darf ich doch noch eine eher politische Frage stellen. Ist das Tariftreuegesetz nicht nur ein Werbemittel für die SPD und die DGB-Gewerkschaften, also sozusagen die neuen Einheitsgewerkschaften, die die Schieflage von Sozialem und Marktwirtschaft weiter vergrößert, gigantische bürokratische Belastung des Mittelstandes mit sich bringt und letztlich ein Ausgreifen eines wirtschaftlichen Dirigismus fördert, weiter fördert?
Ja, natürlich. Genau das ist die Situation. Genau das wird faktisch natürlich offen nicht eingestanden, aber das wird angestrebt und genau das wird geschehen. Und ich habe ja vorhin darauf hingewiesen, schon die bestehenden Landestariftreuegesetze, die haben alle bewiesen, dass es der falsche Weg ist und dass er nur zu mehr Bürokratie, mehr Dirigismus, weniger Freiheit und damit weniger sozialer Marktwirtschaft führt.
Wir verfolgen also systemwidrige politische Ziele mit Hilfe von verfassungswidrigen Gesetzgebungsvorhaben. Ich danke Ihnen sehr, Herr Professor, dass Sie dieses Licht gewissermaßen in unser Dunkel gebracht haben.
Danke meinerseits.
Dienstherr von Professor Dr. Martin Wagener ist die Bundesrepublik Deutschland bzw. der Bundesnachrichtendienst. Er ist Professor für internationale Politik an der Hochschule des Bundes in Berlin. 2021 verfasste er das politikwissenschaftliche und durchaus bekannt gewordene Werk Kulturkampf um das Volk mit dem Untertitel Der Verfassungsschutz und die nationale Identität der Deutschen. Man muss einfach sagen, dass der Dienstherr sich daraufhin entschlossen hat, gezielt wegen der inhaltlichen Ausführungen unter Verwendung sogenannter umstrittener Begriffe in diesem Werk gegen Professor Wagener ein Disziplinarverfahren einzuleiten, ihm die Sicherheitsfreigabe auch für die Unterrichtsräume entzog und seine Bezüge für 2 Jahre um 10% kürzte. Soweit so befremdlich, und dabei habe ich noch nicht einmal die umstrittenen Inhalte bzw. Vorwürfe ins Spiel gebracht. dass gegen die Disziplinarmaßnahmen erst- und letztinstanzlich vor dem Bundesverwaltungsgericht geführte Verfahren hat viel Aufmerksamkeit erfahren, weil es, wie das Buch letztlich, um ein gedankliches Lieblingskonstrukt des vormaligen Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Haldenwang, ging. Nämlich, überspitzt formuliert, die verfassungsrechtliche Verwerflichkeit eines ethnokulturellen Volksbegriffs. Nach meiner Einschätzung gibt es niemand Qualifizierteren zu diesem vermeintlichen Minenfeld als den habilitierten Staatsrechtler und Rechtsanwalt Dr. Ulrich Vosgerau. Ich begrüße Sie, Herr Dr. Vosgerau.
Schönen guten Tag.
Im Ergebnis kam es auf den berühmt-berüchtigten ethnokulturellen Volksbegriff nun doch nicht an und Professor Wagner hat dennoch erstmal verloren. Wie geht das?
Ja, mittelbar kam es schon auf den an, auch wenn das Gericht erfreulicherweise klargestellt hat, was ja auch schon ein paar Monate zuvor von einem Landgericht festgestellt worden ist, wo es um die Zurückforderung von Subventionen, Bundesmitteln für die Herstellung des Buches gegangen war. Die waren ja zurückgefordert worden, da hat allerdings der Verlag von Herrn Wagner den Prozess gleich gewonnen. Und dort, wie hier abermals, ist eben festgestellt worden, dass selbstverständlich die Verwendung des ethnokulturellen oder ethnisch-kulturellen Volksbegriffes, der also abstellt auf die Herkunft, Sprache und Kultur eines Menschen, als solche natürlich überhaupt nicht verfassungswidrig oder gar verfassungsfeindlich ist. Genauso wenig ist die etwaige Forderung nach einer restriktiveren Migrations- und Einbürgerungspolitik im Entferntesten verfassungsrechtlich bedenklich. Man muss es ja so mal ansetzen und sehen, der Verfassungsschutz, der war an der weiteren Entfaltung der Dinge ja keineswegs unbeteiligt hat. Also Martin Wagner hat dieses wirklich sehr bemerkenswerte Buch geschrieben, 2021, wo er kritisiert hat, dass der Verfassungsschutz sich instrumentalisieren lässt von der Politik für äußerst merkwürdige Kulturkämpfe. Kulturkampf um das Volk ist ja der Untertitel. Und das hat der Bundesverfassungsschutz selber zum Anlass genommen, um Martin Wagner eben letztlich in der Öffentlichkeit verfassungswidriger Auffassungen zu bezichtigen. Und daran konnte auch seine Hochschule und der Bundesnachrichtendienst, für den er in erster Linie tätig ist, dann nicht mehr vorbei. Und deswegen haben die eben dieses Disziplinarverfahren eröffnet. Da ging es eben darum, dass ihm wegen des Buches 10% der monatlichen Bezüge abgezogen werden sollten als Disziplinarstrafe über 2 Jahre hinweg. Und das hat in der Tat das Bundesverwaltungsgericht, das hier erst- und letztinstanzlich zuständig war, weil es eine Angelegenheit des Bundesnachrichtendienstes ist, auch bestätigt. Es hat ausdrücklich nicht bestätigt, dass Martin Wagner verfassungsfeindliche Auffassungen vertrete. Das ist eindeutig nicht der Fall. Aber es hat dann in einer Art Kunstgriff gesagt, in einem Buch hinzuschreiben, dass es zum Beispiel deutsche Fußballspieler gibt mit deutschem Pass, die auch in der deutschen Nationalmannschaft schon gespielt haben, dass die aber in ihrem Herzen dennoch Türken geblieben sind, das sei ein Verstoß gegen das beamtenrechtliche Wohlverhaltensgebot. § 61 Absatz 1 Satz 3 des Bundesbeamtengesetzes. Es gibt ja verschiedene Vorschriften für Beamten auf Bundes- wie auf Länderebene und auf Bundesebene. Martin Wagner ist ein Bundesbeamter. Da gibt es eben nicht nur das Mäßigungsgebot in § 60 Absatz 3 des Bundesbeamtengesetzes, sondern es gibt auch dieses allgemeine Wohlverhaltensgebot, die Verpflichtung zu achtungs- und vertrauenswürdigem Verhalten, § 61 Absatz 1 Satz 3 Bundesbeamtengesetz. Und dagegen habe er angeblich verstoßen, indem er in einer wissenschaftlichen Publikation feststellt, dass die Integration keineswegs immer so funktioniert, wie man sich das vielleicht ursprünglich mal erhofft oder gewünscht hat. Das ist natürlich im Ergebnis nicht richtig.
Bevor wir nochmal näher zu dieser Wohlverhaltenspflicht kommen, also mein Verständnis der rechtlichen Debatte um diesen ethnisch-kulturellen Volksbegriff war immer, dass es sich um ein bewusstes Missverstehen der Argumentation des Bundesverfassungsgerichts im zweiten NPD-Urteil handelte, das vom Bundesamt für Verfassungsschutz und natürlich insbesondere Haldenwang und Konsorten regelrecht dekonstruiert wurde, um es gegenüber dem rechten Lager irgendwie instrumentalisieren zu können. Aus einem unzulässigen Diskriminieren von Staatsbürgern mit Migrationshintergrund als politisches Ziel wurde der pseudomoralische oder moralistische Vorwurf völkischen Gedankenguts. Dieses Konstrukt hat das Bundesverwaltungsgericht allerdings zuletzt im Grunde genommen erneut auch im Kompaktverfahren wieder aufgenommen und sieht sich im Fall Wagner jetzt allein deshalb gezwungen, es beiseite zu legen, weil selbst der Bundesnachrichtendienst diesen rein deskriptiven und also eben wissenschaftlichen Zugang nicht mehr aufrechterhält?
Nein, also den ersten Teil, dem kann ich voll und ganz folgen. Im NPD-2-Verfahren 2017 ist das entschieden worden. Da war es darum gegangen, unter anderem, dass die NPD eine Broschüre verteilte an ihre Amtsträger. Was in dieser Broschüre ganz konkret gefordert wurde, das wurde nicht so ganz deutlich. Es ging auf jeden Fall darum, ja, dass man entweder deutschen Staatsbürgern, die irgendwie fremdländischer, zum Beispiel türkischer Herkunft sind, türkische Eltern oder Großeltern hatten, dass man den entweder aufgrund allein dieser Tatsache, ohne dass es auf ein individuelles Fehlverhalten angekommen wäre, die Staatsbürgerschaft wieder entziehen wollte, oder aber, dass man meinte, es komme noch nicht einmal darauf an, denen die Staatsbürgerschaft wieder wegzunehmen, diese sei von vornherein null und nichtig, wenn sie eben keine deutschen Vorfahren hätten. Also eins von beiden. Und das Bundesverfassungsgericht hat dazu gesagt, das ist eine verfassungsfeindliche Vorstellung, die auch sogar der Menschenwürde Garantie fundamental zuwiderläuft, wenn eben große Menschengruppen allein aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, ohne dass irgendwie auf ihr individuelles Verhalten ankäme, entrechtet werden sollen. Das ist sozusagen erstmal der Grundsachverhalt. Und in der Tat, wie Sie richtig sagen, das ist dann seither in erster Linie mal von NGOs, die sind eigentlich immer die treibende Kraft, umgedeutet worden, systematisch, und das ist auch alsbald von den Verfassungsschutzbehörden auf Bundes- wie auf Länderebene schnell übernommen worden. Man muss dazu vielleicht wissen, in Verfassungsschutzbehörden arbeiten erstaunlich wenige und dann auch noch sehr schlechte Juristen. Die Stimmung wird da eher von Politikwissenschaftlern wohl angegeben und gemacht, und die wiederum machen sich oft sehr stark von wirklich pseudowissenschaftlichen Veröffentlichungen von diesen NGOs abhängig. Und aus diesem eben zitierten Satz wird dann in der Tat gemacht, das Grundgesetz verbiete den ethnisch-kulturellen Volksbegriff, jedes Rekurrieren oder auch nur das Erwähnen oder Erklären oder Erläutern des ethnisch-kulturellen Volksbegriffes weise einen schon als Verfassungsfeind aus. Das Grundgesetz gehe davon aus, dass das deutsche Volk der Inbegriff aller Staatsbürger ist, die eben die Staatsbürgerschaft haben verliehen bekommen. Und jede Diskussion darüber, ob das Wort unter Umständen auch noch andere Nuancen oder Bedeutungsebenen ebenfalls noch haben könnte, sei sozusagen verfassungsfeindlich. Das ist natürlich schreiender Unsinn. Es ist erstens mal so, und das ist keine Besonderheit des Grundgesetzes, das gilt selbstverständlich auf der ganzen Welt, dass, wenn man fragt, was ist die Bedeutung des Wortes Volk, und zwar im genuinen juristischen Sinne, nicht in 100 anderen Sinnen, die es auch noch haben kann, sondern Volk im genuinen juristischen Sinne, ist selbstverständlich immer, nicht nur unter dem Grundgesetz, sondern an jedem Ort der Welt, immer nur der Inbegriff aller Staatsbürger. Ganz einfach, weil der genuin juristische Volksbegriff selbstverständlich an positiv rechtliche Gegebenheiten anknüpft und an nichts anderes, sonst wäre er nicht der juristische Volksbegriff. Aber es ist ja ganz selbstverständlich, dass jedes Wort in der Sprache und insbesondere jedes Hauptwort, jedes Substantiv, also wie Volk oder Deutscher, sehr viele Bedeutungsebenen hat und oszilliert zwischen verschiedenen Bedeutungsebenen. Darauf beruht ja auch die ganze Dichtung und die ganze Poesie. Volk und Deutscher muss nicht zwingend in einem genuin positiv-rechtlich-juristischen Sinne gemeint sein. Es kann auch in einem anderen Sinne gemeint sein, so zum Beispiel im ethnisch-kulturellen. Und das wird vom Grundgesetz mitnichten ausgeschlossen oder irgendwie verdammt, denn das Grundgesetz verwendet ja selber den ethnisch-kulturellen Volksbegriff. So zum Beispiel in Artikel 116, wo eben von den Volksdeutschen die Rede ist. Es gibt also nach Ansicht des Grundgesetzes selber Menschen, die weit außerhalb von Deutschland leben, typischerweise zum Beispiel in der Sowjetunion, und die natürlich nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben und die aber dennoch Deutsche sind, weil sie nämlich nach dem ethnisch-kulturellen Volksbegriff, das das Grundgesetz insofern selber zur Anwendung bringt, deutscher Herkunft sind und an der deutschen Kultur festgehalten haben, oft nach Jahrhunderten in der Fremde. Das sind für das Grundgesetz auch Deutsche. Und davon mal abgesehen, das Grundgesetz setzt sowohl in seiner Präambel wie auch im Artikel 146 das deutsche Volk, was dann nicht näher definiert wird, als verfassungsgebende Gewalt voraus, die also über den verfassten Gewalten noch steht. Das Grundgesetz sagt in der Präambel oder im Artikel 146 eben nicht, was das deutsche Volk in diesem Sinne ist, aber es kann wohl kaum die rein genuin juristische, rein positiv rechtliche Bedeutung sein, denn dieses deutsche Volk, von dem das Grundgesetz hier spricht, geht ja dem Grundgesetz selber voraus. Es scheint also auch dem positiven Recht vorauszugehen. Ohne jeden Zweifel stellen das Grundgesetz selber, wie auch sämtliche Väter und Mütter des Grundgesetzes in den Jahren 48 und 49, stellten sich selbstverständlich vor, dass das deutsche Volk nicht nur als positiv-rechtliche Konstruktion existiert, sondern auch als ontologische Gegebenheit, als etwas, was wirklich existiert. Und wenn man dann weiterfragen würde, was soll diese ontologische Gegebenheit denn sein, dann hätten auch die Väter und Mütter des Grundgesetzes im Jahre 1948 und 1949 ohne Frage gesagt, ja, das ist im Wesentlichen diese deutsche Abstammungsgemeinschaft.
Und das ist im Grunde genommen auch das innere Verständnis dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum NPD-Verbotsverfahren. Es steht ja ganz im Einklang damit. Kommen wir mal zur Wohlverhaltenspflicht. Sehr zur Überraschung der meisten Prozessbeobachter, vielleicht auch von Dr. Professor Wagner, sieht das Bundesverwaltungsgericht die Disziplinarmaßnahmen, aber wie Sie schon angedeutet haben, am Maßstab des insbesondere 61 Bundesbeamtengesetz beziehungsweise eben der sogenannten Wohlverhaltenspflicht des Beamten Wagner gerechtfertigt. Wenn man mal die grundrechtliche Ebene zunächst außen vor lässt, ist das nicht rein beamtenrechtlich eher schon abwegig zu nennen, wenn man die Schutzrichtung dieser Vorschrift oder der Wohlverhaltenspflicht bedenkt. Die Funktionsfähigkeit der Verwaltung, das Ansehen des Berufsbeamtentums und das Vertrauen der Allgemeinheit. Kann das passen?
Das ist mit Sicherheit abseitig und zwar unter mehreren Aspekten. Wenn wir uns zunächst einmal die tatsächliche Seite schwerpunktmäßig ansehen, dann sieht es ja so aus, da sagt also jetzt das Gericht, ich kürze es mal maximal ab, wenn also der Wagner in seinem Buch feststellt, dass der Mesut Özil zwar natürlich eine deutsche Staatsbürgerschaft hat und auch schon für die deutsche Nationalmannschaft Fußball gespielt hat, er ist inzwischen übrigens auch Mitglied dieser AKP-Partei von Erdogan geworden und hat eben schon vorher immer seinem Präsidenten gehuldigt. So hat er das ja selber ausgedrückt, dass Erdogan also sein Präsident sei, dass irgendein Deutscher auch sein Präsident sei, hat Özil jedenfalls nicht erwähnt von sich aus. Und wenn Wagner das dahingehend zusammenfasst, dass er wohl in seinem Herzen Türke geblieben sei, dann ist das zunächst einmal eine ganz sachliche Beobachtung, die sich auf Mitteilung tatsächlicher Art auch weiter stützen kann. Es ist ja keine politische Forderung. Er sagt ja nicht, er solle kein Deutscher sein oder er solle aus dem deutschen Volk ausgestoßen werden. Er schildert ganz einfach, wie er sich selber äußert. Und schließt daraus, völlig sachlich und gut hergeleitet, naja, in seinem Herzen ist er dann doch wohl ein Türke geblieben. Und daraus wieder folgt, es ist durchaus sinnvoll, zwischen verschiedenen Bedeutungsebenen des Wortes Deutscher zu unterscheiden. Einmal der rein positiv-rechtlichen und einmal eben der ethnisch-kulturellen. Auf der rein sachlichen Ebene gilt das schon. Und wenn wir weiterhin die Rechtsfragen uns angucken, dann muss man ja zunächst einmal feststellen, dass die Wissenschaftsfreiheit des Grundgesetzes nur im Hinblick auf die Lehre mit diesem Vorbehalt versehen ist. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Von der Forschungsfreiheit ist nicht die Rede. Hier war vom Fall her völlig klar, dass es ausschließlich um die Forschungsfreiheit geht und nicht um die Lehre. Er hat ja sein Buch niemals irgendwie in den akademischen Unterricht einfließen lassen. Und die wissenschaftliche Forschung gehört auch ausdrücklich zu seinen Aufgaben als W3-Professor. Und man kann selbstverständlich auch die wissenschaftliche Forschung nicht unter einen Vorbehalt stellen. Denn Forschung ist ja gerade dadurch definiert, unter anderem, dass sie ergebnisoffen sein muss. Forschung ist das ergebnisoffene, systematische, methodisch auch nachvollziehbare Bemühen um möglichst neue Erkenntnisse. Und da Ergebnisoffenheit ein ganz zentrales Merkmal der Wissenschaft ist, sonst wäre es keine Wissenschaft, kann man jetzt auch nicht über das Beamtenrecht sagen, na, es muss aber das Richtige hinten rauskommen, ja? Also wenn bei seinen Forschungen hinten rausgekommen wäre, die Türkischstämmigen, die integrieren sich alle bestens, dann hätte er es offenbar gedurft. Nun hat also die nüchterne Beobachtung, die auch gut nachvollziehbar ist, zu dem Ergebnis geführt, naja, es gibt deutsche Staatsbürger türkischer Herkunft, die sehen sich in der Sache gar nicht so sehr als Deutsche, ja, auch wenn sie froh sein mögen, die Staatsbürgerschaft zu haben. Das teilt er halt mit und das darf er dann angeblich nicht. Und dann gibt es noch die interessante Wendung in dem Urteil, ja, dadurch sei er sozusagen für seine Studenten kein Vorbild mehr.
Ist es nicht gerade Hintergrund des deutschen Sonderwegs, Hochschulprofessoren zu Staatsbeamten zu machen? Hat das nicht gerade zum Ziel, Wissenschaft unabhängig zu machen und Wissenschaftsfreiheit objektivrechtlich und institutionell zu schützen vor auch staatlichen Einflüssen, aber eben auch kirchlichen und, ja, ich sag mal, wirtschaftlichen Einflüssen? Dann lege hier nach gerade ein Missbrauch des Beamtenrechts beziehungsweise eben ein Eingriff in den grundrechtlichen Kernbereich der Wissenschaftsfreiheit vor, weil letztlich politische Wohlverhaltenspflichten etabliert würden. Also wissenschaftliche Erkenntnis muss dann der Politik gewissermaßen gefallen. Der Regierungswechsel wird dann zum kühnschen Paradigmenwechsel, überspitzt formuliert.
So ist es, genau. So scheint es zu sein. Das, was bei der Forschung herauskommt, muss schon der Regierung gefallen. Es ist richtig, was Sie sagen. Diese deutsche Tradition mit den veramteten Professoren an staatlich betriebenen Universitäten, wobei es hier streng genommen nicht um eine Universität geht, sondern eben um die Hochschule des Bundes, wo dann speziell Bundesbeamten ausgebildet werden, hat in der Tat ihre Wurzeln im aufgeklärten Absolutismus Preußens. Es war der Gedanke, es sollte Menschen geben, die natürlich nicht aus dem hohlen Bauch heraus, sondern aufgrund einer sehr, sehr, sehr langen Ausbildung und einer außerordentlich guten, eben wissenschaftlichen Qualifikation. Aber diese Menschen, wenn sie dann zu Professoren berufen sind, die sollten dann auch in der Lage sein, den Staat und den König zu kritisieren. Ja, weil es kann man ja ihr Wissen und ihre Erkenntnis gar nicht fruchtbar machen, wenn die immer kleine Brötchen backen müssen. Das war der Gedanke im aufgeklärten Absolutismus. Der Professor muss ein Lebenszeitbeamter sein, muss außerdem mit der Wissenschaftsfreiheit ausgestattet sein, sodass er auch in der Lage ist, den Staat zu kritisieren. Denn irgendwer muss sich dazu in der Lage fühlen. Sonst kann der Staat ja sich gar nicht verbessern und Fehlerquellen nicht abstellen. Und das war genau der Grundgedanke. Nun kann man gleich eins dazu sagen. Selbst im absolutistischen Preußen war das so nicht ganz unbeschränkt gewährt, sondern es gab durchaus die einfach gesetzliche Regelung, dass man nicht Hochschullehrer werden kann oder bleiben kann, wenn man Atheist ist. Heute spielt natürlich die Religion und das Christentum im Staatsaufbau gar keine Rolle mehr, aber wir haben eben Vorstellungen, die jedenfalls in den Augen der Eliten sozusagen heute das Christentum und den Gottglauben ersetzen sollen. Und das ist unter anderem eben die Befürwortung von möglichst ungezügelter Einwanderung und auch Einbürgerung.
So wollen wir nun hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht sich der Sache annimmt. Es ist ja Verfassungsbeschwerde eingelegt.
Die Verfassungsbeschwerde hat sicherlich gute Erfolgsaussichten, denn die Aussage, er hat die Wissenschaftsfreiheit, aber es muss bei der Wissenschaft das Richtige rauskommen, die ist dann, glaube ich, etwas allzu grob, ja.
Ganz herzlichen Dank für das natürlich wieder ungemein erhellende Gespräch, Herr Dr. Vosgerow.
Vielen Dank.
Schon seit Jahren, könnte man sagen, begegnet mir immer wieder die auch unter gut unterrichteten Zuhörern des Kontrafunks weit verbreitete Bewertung, Kernproblem des Rechtsstaatsverfalls sei auch die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften, die müsse weg. Diese These würde ich gerne jetzt einmal näher beleuchten. Als Gesprächspartner konnte ich dafür einen ehemaligen Vorsitzenden Richter am Landgericht gewinnen, der inzwischen an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main Grundlagenprobleme des Rechts, insbesondere des Strafrechts, lehrt. Wer könnte also auskunftsfähiger sein? Er ist außerdem Mitbegründer dieser Sendereihe und natürlich allen Zuhörern wohl bekannt. Ich begrüße Professor Dr. Thomas Michael Seibert.
Ich danke für diese umfangreiche und ausgesprochen freundliche Einführung.
Gerne. Staatsanwaltschaften wurden im Jahre 1846, glaube ich, als Behörden der Exekutive eingerichtet und wie in Preußen nicht unüblich mit einer geradezu militärischen Hierarchie versehen, die auch heute noch in den Dienstbezeichnungen zum Ausdruck kommt. Staatsanwalt, Oberstaatsanwalt, leitender Oberstaatsanwalt, Generalstaatsanwalt. Woher kommt dabei die Annahme, dass die unteren Dienstgrade nicht höheren Dienstgraden auch sachlichen, fachlichen Weisungen unterliegen? Wir reden ja hier von der Exekutive, deren oberstes Organ letztlich der jeweilige Justizminister bzw. die Landesregierung ist, also die Politik.
Ehrlich gesagt, woher die Annahme kommt, weiß ich auch nicht genau. Sie hat sich in der öffentlichen Diskussion verbreitet, insbesondere unter kritischen Juristen wie auch unter Beobachtern der Justiz der letzten 5, vielleicht auch 10 Jahre. Staatsanwälte denkt man sich gerne unabhängig. Das sind sie nach Behördenaufbau, wie geschildert, nicht. Ich kann noch etwas hinzufügen, um die europäische Perspektive zu erweitern. Die Staatsanwaltschaft kommt ja eigentlich aus der Französischen Revolution, heißt in Frankreich Le Parquet, und war dort reserviert für einen bestimmten Bereich des Gerichtssaals, dem Gericht nahe, aber nicht mit ihm identisch. Sie sollte dafür sorgen, dass die Gerichte standesunabhängig anklagen, verhandeln und urteilen. Nach der Geschichte der Französischen Revolution muss man leider sagen, sie sorgten für allgemeine Guillotinierung. Aber es ist im Grundsatz dabei geblieben, dieses ist eine weisungsabhängige Einrichtung.
Ausgangspunkt dieser schwerpunktmäßig auch ein bisschen außerhalb der Szene der Volljuristen geführten Debatte um diese Weisungsgebundenheit war wohl einmal eine Entscheidung, also gar nicht so alt, ich glaube 2019, eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, den deutschen Staatsanwaltschaften, spezifisch den Deutschen, die Befugnis zum Ausstellen eines europäischen Haftbefehls zu entziehen. Die hatten sie, glaube ich, auf europäischer Grundlage zuerteilt bekommen zunächst. Vorher und nachher allerdings gab es, wenn ich richtig unterrichtet bin, nie eine Zuständigkeit von Staatsanwaltschaften für den Erlass von Haftbefehlen. Richtig?
Richtig, im Ergebnis. Im Ansatzpunkt habe ich das etwas anders wahrgenommen. Die Stellung der Staatsanwälte ist in allen kontinentaleuropäischen Staaten, die das Funktionärssystem der Justiz etabliert haben, also Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, vergleichbar. Staatsanwälte dürfen dort in keinem Land selbstständig Haftbefehle ausstellen. Was man oft dafür hält, ist die Befugnis von Polizei und Staatsanwaltschaft vorläufig festzunehmen. Das kann bis zu 24 Stunden, bis zu 48 Stunden reichen, ist unterschiedlich, kann manchmal auch noch von Land zu Land ausgedehnt werden auf längere Zeiträume. Aber ohne richterliche Prüfung ist das in kontinentaleuropäischen Ländern grundsätzlich ohnehin nicht möglich. Insofern war die Entscheidung des EGMR, soweit ich mich erinnere, nicht besonders erstaunlich, eigentlich auch nicht besonders spektakulär. Zum Nachdenken Anlass gibt meines Erachtens etwas anderes.
Okay, mal sehen, ob meine nächste Frage genau diesen Punkt erwischt. Also ich war ja immer der Auffassung, dass eine politische Weisung von Seiten des Weisungsempfängers, in diesem Fall also eines Staatsanwalts, schon aus Gründen des Berufsethos oder vielleicht auch nach dem verfassungsrechtlich fundierten, aber in letzter Zeit eher ignoriert werdenden Prinzip der verfassungsrechtlichen politischen Neutralität zurückgewiesen oder ignoriert werden. Also wenn eine politische, dezidiert politische Weisung gab, wir wissen doch, was das für ein Typ ist und was der so für Meinungen hat, den müssen wir hart rannehmen. So eine Weisung wäre früher doch sicher eben aus diesen Gründen ignoriert oder nicht für ernst genommen worden von selbstbewussten, fachlich versierten Staatsanwälten. Das wird aber heute zunehmend ignoriert, nach meinem Eindruck, auch nach meiner Erfahrung, muss ich sagen, oder sogar offen in Abrede gestellt.
Ich weiß es nicht, ob es Weisungen bedarf. Wenn man an Michael Ballweg denkt und an andere ähnlich gelagerte Fälle der letzten 5 Jahre, dann hat man den Eindruck, da steckt politischer Verfolgungswille dahinter, der mit juristischem Nachdenken nichts mehr zu tun hat. Das ist bedauerlich. Meines Erachtens ist, theoretisch gesehen, als Beobachter der Justiz, an Weisungen gar nichts auszusetzen. Es gibt 2 bekannte Fälle, in denen es ausgesprochene Anweisungen des Justizministeriums bzw. der Justizsenatoren gegeben hat. Das ist einmal Anfang der 90er Jahre Jutta Limbach in Berlin gewesen, die angewiesen hat, die Mauerschützenfälle zu verfolgen und anzuklagen. Was dann auch geschehen ist, die Justiz von sich aus hätte das wohl nicht angeklagt und verfolgt. Der 2. Fall ist Mannesmann. Für die etwas Älteren zur Erinnerung, als der Mannesmann-Konzern übernommen wurde, hat er noch kurz vor Toresschluss große Beträge, Milliardensummen, an seine Vorstandsmitglieder ausgeschüttet. Das sah man als Untreue an. Es gab eine Menge von Anzeigen. Die Staatsanwaltschaft wollte nicht anklagen. Sie wurde in Nordrhein-Westfalen angewiesen. Das weitere Schicksal ist vielleicht bekannt. Das Verfahren, man könnte sagen, verlief am Ende im Sande, nämlich in einer Einstellung nach Freispruch, nach Aufhebung des Freispruchs und Ähnlichem. Also das sind die berühmten Fälle der Anweisung. Über die kann man inhaltlich streiten. Man kann sagen, Mauerschützen sah man von vornherein. Mannesmann, das ist wirtschaftliche Freiheit. Man kann das aber auch anders sehen. Und dass es da ministerielle Befugnisse gibt, halte ich noch nicht mal für schlecht. Was schlecht ist, das ist eine andere Diagnose, die man gleichzeitig mitstellen muss. Nicht nur die Staatsanwälte, auch die Richter und Gerichte sind leider nicht mehr wirklich politisch unabhängig. Darüber kann man noch eigene Sendungen machen. Es mag an der Bindekraft juristischen Denkens liegen, die nachgelassen hat. Jedenfalls ist es beklagenswert, das sagen alle, wie in der Corona-Zeit ohne juristisches Nachdenken den vermeintlich politischen Vorgaben oder auch wirklich politischen Vorgaben gefolgt worden ist. Und das gilt, muss man leider sagen, in erster Linie für die Gerichte bis hin zum Bundesverfassungsgericht.
Und meistens ist es ja auch eine Art vorauseilender Gehorsam. Also in der Tat, ich glaube, meine Annahme, dass Staatsanwälte, Oberstaatsanwälte etc. sich plumpen politischen Weisungen nicht stellen werden bzw. die ignorieren werden, ist schon gar nicht falsch. Nur dieser vorauseilende Gehorsam, der als rechtspolitische Erwägung daherkommt, der ist das Problem. Aber das hat, wie gesagt, mit der Weisungsgebundenheit nichts zu tun. Und die Weisung, die Sie jetzt gerade berichtet hatten von Frau Limbach, einer hochqualifizierten Professorin des Rechts, waren ja rechtspolitische Weisungen. Das ist aber völlig legitim, sogar wünschenswert im Zweifel, dass gewissermaßen der Justizminister, der jeweils auch der Verfassungsminister des Landes oder des Bundes ist oder ein Verfassungsminister, dass der da eine gewisse rechtspolitische Unabhängigkeit fährt. Dazu bedarf es aber der Weisungsgebundenheit. Dieses jetzt reichlich erörterte Problem des Ignorierens politischer Neutralitätspflichten, das ja wirklich ein grundlegendes Prinzip ist, das wird nochmal verstärkt durch das für mich innerhalb der Justiz sehr viel dringender erscheinende Problem, dass nämlich Richter und Staatsanwälte regelmäßig, zumindest in einer frühen Phase ihrer Laufbahn, wechseln, sich dann in vertauschten Rollen potenziell begegnen können oder zumindest solche Begegnungen kalkulatorisch berücksichtigen müssen. Sie teilen regelmäßig dieselben Dienstgebäude und eventuell auch dann die Kantinen. Im Grunde genommen sind sie Kollegen, also Richter und Staatsanwälte sind Kollegen, obwohl sie unterschiedlichen Staatsgewalten angehören. Ist das nicht ein sehr problematisches Relikt des preußischen Obrigkeitsstaates?
Es ist historisch gesehen ein französisches Delikt. Ich erinnere an Le Parquet. Die Staatsanwaltschaft ist nicht der Verteidigung.
Ja.
gleichgeordnet gewesen, und das war auch nicht so gedacht, sondern das ist ein besonderer Bereich, der im alten Strafprozess dem Richter als Untersuchungsrichter zugeordnet war und der da verselbstständigt worden ist. Das gibt es, den Wechsel zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht, meistens übrigens in der Form, dass die jungen Staatsanwälte die Nase voll haben von dem fortlaufenden Akten- und überbordenden Erledigungsbetrieb, der die Staatsanwaltschaften treibt und eigentlich in eine beklagenswerte Rolle geraten lässt, die in der Arbeitswirklichkeit von der Polizei abhängig ist. Die bestimmt, was passiert, was ermittelt wird, was angeklagt wird. Von dort kann man den Druck spüren, und zwar materiell. Die Staatsanwälte sind oft genug ein aus richterlicher Sicht bedauernswerter Übersetzungsmaschine des Polizeiapparats. Das kann man beklagen. Ich weiß nicht, ob man es ändern kann. Die Polizei als vorbereitende Behörde ist unverzichtbar.
Die notwendige Kritik am Verfall rechtsstaatlicher Prinzipien, die wir hier in der Sendereihe ja gewissermaßen wöchentlich aufnehmen, sollte sich also vielleicht weniger auf die letztlich unauffällige Weisungsgebundenheit von Staatsanwälten konzentrieren, als auf die notorische politische Neutralitätspflichtverletzung, die einem in bestimmten Deliktsbereichen fast als Regelfall erscheint und die, nach meinem Geschmack jedenfalls, Kritik an der innigen kollegialen Umarmung der Staatsgewalten in der Justiz. Jedenfalls danke ich aber für das Gespräch.
Gern geschehen.
Das war's. Schon eile ich davon, weil wir uns wieder nicht kurz genug halten konnten. Nur als Gedächtnisstütze, was Sie im Auge behalten sollten, um zu verfolgen, ob es vielleicht doch mancherorts aufwärts geht im Rechtsstaat der Zukunft. Das Tariftreuegesetz dürfte auf vielfältige Weise falsch und vor allem verfassungswidrig sein. Hoffentlich erklärt das Bundesverfassungsgericht dem Bundesverwaltungsgericht bei Gelegenheit der Verfassungsbeschwerde von Professor Dr. Martin Wagner, dass jedenfalls die Forschungsfreiheit auch gegenüber dem Beamtenrecht schrankenlos gewährleistet ist. Wenn Ihnen schließlich demnächst etwas vom Missstand der Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften erzählt wird, führen Sie doch ein informiertes Gespräch über die politische Neutralitätspflicht und die Gewaltenteilung innerhalb der Justiz. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Dirk Sattelmeier Strukturprobleme des Rechtsstaats erörtert.